Herzlich willkommen zu Frankfurter Regulierungspodcast, Herr Theurer. Schön, dass Sie mein Gast sind.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Wissler.
Vielen Dank. Wenn wir auf das Jahr 2026 schauen, was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Themen für Finanzstabilität und Bankenaufsicht? Und was bedeutet Resilienz heute ganz praktisch? Ich steige gleich in das Thema ein. Ich hoffe, das ist in Ordnung.
Das ist völlig in Ordnung. Das ist ja auch unsere tägliche Aufgabe als gesetzliche Pflichtaufgabe der Deutschen Bundesbank. Und wie unschwer zu erraten, geopolitische Spannungen, wie zum Beispiel der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, politische Unsicherheit, wie etwa eine erratische Zollpolitik der US-Administration unter Präsident Trump, sind große Risiken. Geringes Wirtschaftswachstum kommt natürlich auch dazu. Und wir haben natürlich auch immer die Märkte im Blick, weil wenn wir gerade so die Rallye uns anschauen, der Magnificent Seven, der großen Tech-Giganten an den US-Börsen, die ja dort auch das Börsengeschehen dominieren, dann sehen unsere Experten hier ein erhebliches Rückschlagspotenzial. Also es stellt sich die Frage, die ja Analysten auch stellen, ist es noch ein Boom oder ist es schon eine Blase? Und bei Blasen haben wir das Problem, dass es zu schockartigen Preiskorrekturen kommen könnte und das kann natürlich auch Finanzstabilitätsrisiken auslösen, sowohl bei einzelnen Banken, einzelnen Instituten, aber was uns natürlich vor allen Dingen interessiert, neben der mikropotentiellen Aufsicht einzelner Institute, das ist die Stabilität des Gesamtsystems, die makropotentielle Perspektive.
Absolut, Sie haben ganz schon viele Themen jetzt schon genannt. Welche Risiken sind 2026 aus Ihrer Sicht für die Finanzstabilität, Sie meinten ja auch Finanzstabilität, am relevantesten? Und was ist daran neu im Vergleich zu den letzten 1 bis 2 Jahren?
Wir sprechen in der Finanzstabilität vor allen Dingen von Verwundbarkeiten. Also unsere Aufgabe ist es. Und ähnlich schauen ja auch die Risk Offices in den Finanzinstituten und bei den Anlegern und Investoren drauf. Wir analysieren also, von wo aus Risiken ausgehen und versuchen dann Empfehlungen und auch Warnungen abzuleiten. Dafür gibt es ja auch einen institutionellen Rahmen, der ist ja in Deutschland gesetzlich festgelegt. Das war eine der Lehren aus der großen Finanzkrise der Jahre 2007/8 folgende, nämlich der Ausschuss für Finanzstabilität, wo die Deutsche Bundesbank mit den Analysen praktisch die Entscheidungsfindung vorbereitet, wo das Bundesfinanzministerium den Vorsitz führt und wo die BaFin eben auch mit dabei ist. Zu Ihrer Frage, das sind eben die von mir genannten geopolitischen Spannungen, die Unsicherheiten, die sich aus der Politik ergeben, auch Cyberrisiken müssen wir da nennen. Und wie wirkt sich das aus? Also die konkrete Sorge oder die Folge, die in solchen Krisen entstehen kann, ist, dass Kreditinstitute kurzfristig zum Beispiel gezwungen sind, ihre Bilanz herunterzufahren, zu deleveragen, weniger Kredite zu vergeben, um noch das notwendige Eigenkapital sicherzustellen. Und das kann natürlich volkswirtschaftlich zu negativen Folgen führen, dass gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten dann also die Finanzinstitute nicht mehr in der Lage sind, die Finanzierung der Realwirtschaft sicherzustellen. Genau diese Schocks sind gefährlich für die Finanzstabilität, insbesondere wenn sie unerwartet kommen. Und das Ziel ist eben Resilienz. Danach hatten Sie ja vorher auch gefragt, also die Widerstandsfähigkeit auf Deutsch sicherzustellen. Und das macht man technisch gesehen vor allen Dingen über Puffer, also über Kapitalpuffer, verlustabsorbierendes Kapital, das dann in einem Abschwung zur Verfügung steht, um solche Schocks abzufedern. Man kann das im Grunde genommen vergleichen vielleicht mit einem Stoßdämpfer beim Auto. So wenn plötzlich ein Schlagloch auftritt, dass es nicht zu einem Achsbruch kommt und dadurch ein Unfall entsteht und das Fahrzeug in Schleudern gerät, sondern dass eben dieser Stoßdämpfer diesen Stoß abfedert und man die Fahrt fortsetzen kann.
Absolut spannend. Wenn Sie jetzt so zwei Themen, also können Sie vielleicht zwei Themen priorisieren? Wäre es möglich?
Also zwei Themen wären aus meiner Sicht zu wenig, aber 4 Themen haben wir im Fokus. Die genannten geopolitischen Herausforderungen, dazu zählen auch hybride Bedrohungen. Wir erleben ja massive auch Einwirkungen ausländischer Dienste und Staaten. Die hohe öffentliche Verschuldung, das hatte ich noch gar nicht angesprochen. Also die Schulden wachsen. Der IWF warnt vor einer globalen Zuspitzung der Staatsverschuldung. Auch die OECD hat es untersucht in ihrem Global Debt Report. Und wenn man sich allein die Zahlen anschaut, für 25 ging ja die OECD davon aus, dass etwa 17 Billionen Dollar zusätzlicher Schulden aufgenommen werden. Da stellt sich beim einen oder anderen Staat die Frage nach der Schuldentragfähigkeit. Auch das kann ein Stabilitätsrisiko sein. Und wir kennen das ja aus der Euro-Krise, aus der Staatsschuldenkrise. Das haben wir im Blick. Natürlich haben wir auch den Unternehmenssektor im Blick. Die Insolvenzzahlen sind gestiegen. Auch da liegen Kreditrisiken drin. Und vorhin hatte ich bereits die Preiskorrekturen an den Märkten angesprochen. Also diese 4 Hauptrisikobereiche haben wir ganz besonders derzeit im Blick.
Ja, sehr, sehr spannend. Wenn wir ein bisschen die Finanzstabilität aus dem praktischen Winkel mal schauen, so ein Frühwarnsignal nenne ich jetzt das mal. Woran erkennt man, dass ein Finanzsystem resilient ist? Und was wären frühere Warnzeichen dafür, dass Risiken kippen?
Also wir haben verschiedene Indikatoren, die wir da zugrunde legen. Zum Beispiel haben wir die Kredit-BIP-Lücke, die Credit-to-GDP-Gap, die wir anschauen. Also wenn die Kredite schneller wachsen als die Volkswirtschaft, dann ist das ein Frühindikator für eine Blasenbildung. Umgekehrt, wenn sie zu gering wachsen, dann ist das ein Hinweis auf eine Kontraktion. Das ist also ein wichtiger Indikator, der ja auch von der Bundesbank berechnet wird. Für Deutschland derzeit positiv, zeigt sich keine besorgniserregende Entwicklung. Aber wir leiten ja aus diesen Indikatoren dann auch Maßnahmen ab. Also der antizyklische Kapitalpuffer, der ja in Kraft ist in Deutschland und den wir derzeit auch nicht ändern würden und wollen, der ist ja in Betrieb. Und dann gibt es noch für die Wohnimmobilienfinanzierung den sektoralen Systemrisikopuffer. Der wurde abgesenkt, auch auf Empfehlung unserer Datenbasis von 2% auf 1%, aber auch der ist noch in Kraft.
Sehr, sehr spannend. Lassen Sie mal ein bisschen über die Banken sprechen. Wenn Sie 3 Schwachstellen in der Bankenlandschaft für 2026 nennen müssten, welche wären das und warum genau diese?
Die Schwachstellen, die wir bei den Banken analysieren, sind natürlich die Frage, wie verwundbar sind beispielsweise die Kreditinstitute, die Finanzinstitutionen für Cyberattacken. Hier können zum Beispiel veraltete IT-Systeme oder mangelnde Firewalls eine Rolle spielen. Hier kann aber natürlich auch hybride Kriegsführung, also gezielte Angriffe von außen, von Hackergruppen, die möglicherweise auch noch von Geheimdiensten unterstützt werden, eine ganz üble Rolle spielen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, in die Analyse mit aufzunehmen, und das fordert ja auch die DORA-Gesetzgebung der Europäischen Union, die Abhängigkeiten, die entstehen können, wenn einzelne Kreditinstitute bestimmte Leistungen nur an einen Provider, an einen Hyperscaler, etwa bei Cloud-Diensten oder so, ausgelagert haben und damit so eine Anbieterbindung entstanden ist, die einen verwundbar und abhängig macht. Und eine nüchterne Analyse zeigt natürlich, dass nicht nur staatliche Institutionen, sondern überhaupt der Bankenmarkt in Europa schon stark auch abhängig ist von US-amerikanischen Anbietern, die ja da häufig in diesen Bereichen die Marktführerschaft innehaben. Und durch das veränderte sicherheitspolitische Bild, ist es natürlich heute auch anders zu bewerten. Man wird diese Verwundbarkeiten mit Sicherheit nicht auf einen Schlag wegbekommen, sondern das Ziel auch der EU-Gesetzgebung und wir als Bankenaufseher schauen dann natürlich darauf und weisen die Kreditinstitute auch hin und an, sich darum zu kümmern. Das heißt, das Management, die Geschäftsleitungen der Banken müssen diese Verwundbarkeiten kennen und analysieren und dann gegebenenfalls eben auch an Rückfalloptionen arbeiten. Das ist das eine. Ein anderes Thema wären mit Sicherheit Kreditrisiken. Ich habe steigende Insolvenzzahlen angesprochen. Also die Unternehmenskredite, wenn die Wirtschaft in einer Strukturanpassungskrise ist, wie bei uns etwa der Fahrzeugbau oder auch der Maschinenbau, wenn der Export nicht mehr so läuft wie früher, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf das Kreditbuch. Und hier ist es wichtig, dass die Banken Vorsorge treffen. Also ihre Rückstellungen erhöhen, ein Teil der ja in den vergangenen 2 Jahren auch sehr guten Gewinne einfach dafür benutzen, dass sie Vorsorge treffen, die berühmten Puffer, gerade angesprochen hatte.
Die Sie erwähnt haben. Sehr, sehr, sehr spannend. Wenn wir jetzt ein bisschen weiterschauen, also Sie haben ja sehr viel über Risikobild, Finanzstabilität und dann noch die Banken. Mich würde es ein bisschen mal Sie als Aufseher, mal die Aufsicht mal interessieren. Also wir haben ja hier Wirkung versus Komplizität. Also woran messen Sie, wenn ich einfach salopp sagen darf, woran messen Sie gute Aufsicht? Welche Ergebnisse sollen am Ende erreicht sein?
Also ein schönes Zitat, das ich mir eingeprägt hat, der langjährige Zentralbereichsleiter der Finanzstabilität gerne gebraucht hat, Dr. Benjamin Weigert, heißt, there is no glory in prevention. Also für den Aufseher ist es so, dass er natürlich Warnrufe absetzen muss an die Öffentlichkeit, an die Investoren, an Einleger, Sparer und natürlich auch an die andere Seite, an Asset Manager, Investoren und Banken. Am besten ist es, wenn diese Warnungen sich im Nachhinein als falsch herausstellen oder wir würden dann als Aufsicht sagen, wenn die Warnungen dazu geführt haben, dass die Akteure entsprechend vorsichtig gehandelt haben, sodass es eben nicht zu einer Krise kommt. Daran kann man es messen und das sind sicherlich keine Erfolge, für die man irgendwelche Medaillen oder Pokale gewinnt. Man kann also sagen, das Finanzsystem ist dann stabil, wenn es alle seine Funktionen erfüllt, auch in Stresssituationen. Und das ist natürlich von vielen Faktoren abhängig. Da ist auch die First Line of Defense auf jeden Fall nicht die Aufsicht, sondern das sind die Institutionen, die Finanzinstitutionen. Und deshalb ist mein Plädoyer auch in den Gesprächen mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die da engagiert und mit hoher Sachkenntnis reingehen, dass ich sage, wir sind nicht die besseren Banker. Wir können als Aufsicht nur Mindestanforderungen einfordern. Die eigentliche ökonomische Verantwortung liegt bei den Akteuren im Finanzmarkt selbst. Aber die Finanzkrise hat ja leider auch gezeigt, dass das einige missbrauchen und manchmal sind es viele. Und wenn es dann zu viele sind oder die Risiken zu groß werden, dann hat es nicht nur ganze Banken in Mitleidenschaft oder in den Abgrund gezogen. Wir haben ja alle vor Augen noch Lehman, sondern dann auch Staaten, die sich genötigt sahen, Banken zu stabilisieren, den Bailout zu machen, Banken herauszukaufen, um die Realwirtschaft noch in Gang zu halten, weil ja eben Kreditinstitute eine wichtige Funktion für die Finanzierung der Realwirtschaft haben. Und am Ende standen ganze Staaten vor der Gefahr des Staatsbankrottes, mussten ebenfalls unterstützt und gerettet werden mit dem IWF, mit der Euro-Rettung. Und vor dem Hintergrund hat es natürlich dann auch krisenhafte Zuspitzungen in den liberalen Demokratien, die davon betroffen waren oder überhaupt in allen Gemeinwesen ausgelöst. Denn das ist ja immer mit negativen sozialen Folgen verbunden. Arbeitslosigkeit, Armut und manche Länder haben sich erst jetzt so langsam wieder davon erholt.
Absolut. Ich würde gerne nochmal eine Frage nachhaken. Wo verläuft die Grenze? Ab wann entsteht unnötige Komplizität, ohne die Stabilität spürbar zu erhöhen? Hätten Sie da eine Antwort?
Also Komplexität ist wahrscheinlich unvermeidbar. Mhm. Die Komplexität der Regulierung spiegelt die Komplexität moderner Finanzgeschäfte wider, aber natürlich auch die Komplexität der Interessenlage. Und hier müssen wir ja als Deutsche Bundesbank gemeinsam mit den Kollegen von BaFin und im Single Supervisory Mechanism der EZB eben auch im europäischen einheitlichen Aufsichtsmechanismus das umsetzen, was der Gesetzgeber ins Gesetzblatt geschrieben hat. Die einschlägigen Gesetze kommen von der EU. Also dort haben auf Vorschlag der EU-Kommission die beiden Co-Gesetzgeber Rat und Parlament ja die Gesetzestexte verabschiedet. Und ja, wir sind der festen Überzeugung als Bundesbank, dass diese Regelungen teilweise überkomplex sind, dass es für uns in der Praxis schwierig ist, sie entsprechend auch zu administrieren, und für die zu beaufsichtigenden Institute ist es das eben auch. Die klagen auch darüber, und vor dem Hintergrund haben wir auch Vorschläge unterbreitet, die Bundesbank und die BaFin gemeinsam, wie wir diese Komplexität reduzieren, und wir hoffen, dass auf der Grundlage des Berichts, den eine High-Level-Taskforce der EZB jetzt an die EU-Kommission abgeschickt hat, dass auf der Grundlage die Gesetzgeber eben herangehen und das überkomplexe Regulierungssystem entschlacken, vereinfachen. Simplification ist hier das Stichwort. Allerdings reden wir nicht der Deregulierung das Wort, denn daran möchte ich auch erinnern, ein berühmter Experte, Professor Martin Hellwig aus Bonn, hat ja gemeinsam mit Herrn Admati dafür plädiert, entsprechend große Kapitalpuffer vorzusehen, weil geringe Eigenkapitalunterlegung levelt, also leveraged, also hebelt im Aufwärtstrend den Gewinn. Deshalb möchten natürlich Institute gerne auch weniger Eigenkapital unterlegen, weil sie ihren Gewinn damit erhöhen können. Aber eine geringe Eigenkapitalunterlegung hebelt auch in der Abwärtsphase den Verlust. Und insofern erinnere ich bei öffentlichen Reden immer daran, dass ja niemand garantieren kann, dass es immer nur aufwärts geht. Und vor dem Hintergrund ist es wichtig, dass eben Mindestkapitalanforderungen auch in Zukunft erhalten bleibt.
Herr Theurer, lassen Sie uns mal die Bankenaufsicht, und jetzt gehe ich mal gerne an die Nichtbanken und Marktfinanzierung. Also mich würde interessieren, welche Rolle spielen Fonds und andere Nichtbanken für die Finanzstabilität und welche Risiken sind dort aus Stabilitätssicht besonders relevant? Also wir haben jetzt über die Banken gesprochen, aber es gibt am Kapitalmarkt auch andere Player.
Ja, das ist zentral wichtig, denn die Bedeutung dieser Nicht-Banken-Finanzintermediäre, also Non-Bank-Financial-Institutions, wie es im internationalen Sprachgebrauch auch im Financial Stability Board der G20 genannt wird, die gewinnen weltweit, aber auch in Deutschland zunehmend an Bedeutung. In Deutschland umfasst der Nicht-Banken-Finanzintermediär-Sektor insbesondere Versicherer und Fonds. Da kann man dazu sagen, dass Versicherungen in der Bundesrepublik ja auch einer Aufsicht unterliegen in der EU. Also das ist nicht so, dass das ein völlig unregulierter Markt wäre. Auch für Fonds gibt es in der Bundesrepublik eine Regulierung, zum Beispiel Haltefristen, dass eben da auch nicht die Anteile sofort abgezogen werden können, etwa bei Immobilienfonds, sondern dass dann die Fonds Zeit gewinnen, um diese Immobilien geordnet zu vermarkten, damit Panikkäufe und schockartige Preisverfälle vermieden werden. Also da gibt es also auch in diesem Nicht-Bankenbereich, in diesem NBFI-Bereich, jedenfalls in Deutschland, für die meisten Bereiche auch eine Aufsicht und Regulierung. Aber, und das ist die große Frage, es gibt natürlich auch noch andere Bereiche, zum Beispiel Private Credit, Privatkredite, wo sich eine ganze Reihe von Fragen stellen. 95% dieses Bereiches läuft in den USA ab. Also dort ist der Markt in den USA, aber auch in Europa wächst dieser Markt stark. Und da gibt es dann auch noch Querverbindungen zu Hedgefonds, häufig in Offshore Destinationen aus steuerlichen Gründen. Und das ist für uns etwas undurchsichtig. Und deshalb haben sich die Zentralbanken global es auch zur Aufgabe gemacht, auch bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, also der Bank der Notenbanken, dass wir dieses Thema näher untersuchen. Denn wir wissen im Moment noch zu wenig. Das heißt, es gibt in den einzelnen Staaten durchaus Daten über diesen Nicht-Bankenbereich, über diesen NBFI-Bereich. Aber diese Daten werden auch nicht ausgetauscht. Aber das sind grenzüberschreitende Kapitalflüsse. Und es kann natürlich dann zu Verwundbarkeiten für die Finanzstabilität kommen, wenn der Private Credit eben kein verlustabsorbierendes Eigenkapital ist, sondern wenn es da wieder Refinanzierungen zum Beispiel über Banken gibt, sodass dann auch der Sparer, der eigentlich eine sichere Einlage eingebracht hat, indirekt in Mitleidenschaft gezogen werden könnte, wenn es sogenannte Ansteckungseffekte gibt. Also der Bereich hat eine zunehmende Bedeutung und wird von uns eben immer stärker in den Mittelpunkt unserer Untersuchung gerückt.
Wir würden mal ein bisschen weitergehen. Sie hatten ja das Thema Cloud, digitale Resilienz auch mal erwähnt. Ich möchte nur zwei wichtige Punkte bei dem digitalen Resilienz gerne mal erfragen aus Ihrer Sicht. Also was sind 2026 die zwei bis drei wichtigsten Punkte bei digitaler Resilienz und dem Management von Drittparteien, gerade bei Cloud-Abhängigkeiten? Sie hatten ja am Anfang Cloud-Abhängigkeiten erwähnt gehabt. Da würde ich nochmal gerne eine Frage stellen.
Ja, vielen Dank. Das hat eine zunehmende Bedeutung, da natürlich die Finanztransaktionen digital abgewickelt werden. Transparenz und Steuerbarkeit der Cloud-Abhängigkeiten inklusive auch der Datensouveränität sind hier die Stichworte. Also Banken sollten aus unserer festen Überzeugung, ist auch die gesetzliche Vorgabe, in der Lage sein, ihre Konzentrationsrisiken, ihre Klumpenrisiken aktiv zu managen. Also man muss auch verhindern, dass es ein Vendor-Login, den von mir bereits genannten, diese Bindung an einen Anbieter gibt. Und ja, es geht also um die rechtliche, technische, operative Datenhoheit, die gewährleistet sein muss. Und das bedeutet, dass das Management die Verträge kontrollieren muss, auch Subcontracting in den Blick nehmen muss. Wir hören, wenn wir mit den Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleitern unserer Kreditinstitute sprechen, dass viele sagen, durch unsere DORA-Prüfungen sind sie überhaupt erst auf gewisse Komplexitäten aufmerksam geworden. Sehr häufig war das offensichtlich so, dass das halt irgendwo im Haus gemacht wurde, vielleicht bei der IT, vielleicht noch unter Einbeziehung der Rechtsabteilung, aber es ist nicht immer ins Bewusstsein des Managements, auch des Aufsichtsrats oder Verwaltungsrats gekommen. Und wir halten das für wichtig, dass es auf der Ebene eben behandelt wird, um Sicherheitsstandards, Zugangs, Audit, Inspektions-, Kündigungs- und Exit-Rechte dann auch klar zu regeln. Und da kann man oft auch noch was verbessern. Und gerade die Exit-Fähigkeit und das Testen der Resilienz, da gibt es ja auch entsprechende Verfahren, könnten ja ein Instrument sein, um beispielsweise zu schauen, dass es Fallback-Optionen gibt, dass es zweite Systeme gibt oder dass man auch mal trainiert, wie man das System wieder hochfahren kann, wenn es eine Störung gibt.
Wie nähert man sich Klima- und Transformationsrisiken als finanzielle Risiken, ohne in politische Debatten abzurutschen?
Sind natürlich tatsächlich in einer Situation, dass wir ja klare Hinweise bekommen, dass sich die Verhältnisse, die Klimaverhältnisse verändern, dass sich die Volatilitäten erhöhen, dass es mehr Extremwetterereignisse gibt. Und da ist so ein normaler Schnee im Winter ja auch nicht das Problem. Aber Starkregen sind es zum Beispiel schon. Landläufig hört man ja immer wieder, naja, man versteht nicht, dass beispielsweise Häuser in Überschwemmungsgebieten gebaut werden. Stimmt, also da könnte man ja auch sagen, da darf nicht gebaut werden. Aber zum Beispiel die Starkregenereignisse, die im Ahrtal zu den Überschwemmungen geführt haben, haben ja auch gezeigt, dass Gebiete betroffen sein können, die vielleicht in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten gar nicht betroffen waren. Also wir haben hier offensichtlich Risiken. Also es gibt das Risiko des Klimawandels und die Frage, was kann man tun, muss man tun, um diesen Klimawandel, den menschgemachten Beitrag dieses Klimawandels abzubremsen. Die andere Frage ist, welche natürlichen Risiken manifestieren sich und was bedeutet es dann für zum Beispiel Bankbilanzen oder und auch die Bilanzen von Versicherungen und Rückversicherungen. Und wir haben zum Beispiel jetzt gesehen, dass aktuell Versicherungen ja gute Erträge im vergangenen Jahr ausweisen, weil das ein Jahr war, wo es verhältnismäßig wenige Schadensfälle in Deutschland gegeben hat. Das ist dann gleich positiv, aber es gibt eben auch Jahre, insbesondere dann, wenn es große Naturkatastrophen gibt, wo Versicherungen schon an die Grenze dessen kommt, was sie noch leisten können. Und es gibt ja eben auch Szenarien, die von Versicherungen vorgetragen werden, die zeigen, dass diese Adaption an den Klimawandel sehr schwer zu bewältigen sein wird, wenn diese Risiken nicht richtig gemanagt werden. Und deshalb aus Sicht der Aufsicht ist es wichtig, nochmal zu sagen, wir verfolgen keine klimapolitischen Ziele, sondern wir drängen im Interesse der Finanzstabilität darauf, dass die Risiken gesehen werden. Denn ein Risiko, das man nicht sieht, ist trotzdem da, ist im Grunde genommen wahrscheinlich sogar größer und dass man versucht, diese Risiken zu bewerten. Und das stellt uns unsere Institute vor große Herausforderungen, denn sie brauchen für die Bewertung dieser Risiken gewisse Daten. Und da gibt's ja jetzt ganz aktuell im Zusammenhang mit der Omnibus-Gesetzgebung der Europäischen Union ja die Diskussion, dass zum einen hier Datenabfragen reduziert werden sollen, um Unternehmen von unnötiger Bürokratie zu entlasten, das aber umgekehrt dazu führt, dass Kreditinstitute für die Bewertung dieser Klima- und Transformationsrisiken nicht die notwendigen Daten zur Verfügung haben. Und hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht in eine Asymmetrie oder in ein Dilemma kommen. Zum einen, glaube ich, ist es Unternehmen nicht zu vermitteln, dass sie einerseits gesetzlich das nicht mehr reporten müssen, nicht mehr berichten müssen und andererseits kommt dann aber die finanzierende Bank und sagt, jetzt müsst ihr es doch erheben. Also vor dem Hintergrund sehen wir beispielsweise in der freiwilligen Akzeptanz des VSME-Standards, Voluntary Small and Medium Enterprise Standard, für die einheitliche Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken ein Instrument. Und hoffen, dass die Branche, der Sektor da einen Weg findet, wie man trotzdem mit überschaubarem Aufwand, aber dann den Instituten eben die notwendigen Daten für eine richtige Risikobewertung an die Hand gibt.
Absolut, vielen Dank, Herr Theurer. Sie hatten ja Daten genannt und Transparenzlücken würde ich gerne mal schauen. Also, wo sehen Sie die größten Daten- und Transparenzlücken und was wäre ein pragmatischer nächster Schritt, der 2026 spürbar Wirkung entfalten kann?
Also wichtig zunächst mal, und ich glaube, das ist gerade bei der Diskussion um die Nachhaltigkeit schon angeklungen, ist ja, dass Datenerhebung kein Selbstzweck sind. Also ein gutes Meldewesen liefert vergleichbare Daten für alle Banken und Kreditinstitute in auswertbarem Format und ermöglicht überhaupt erst eine effiziente und faire Bankenaufsicht sowie eine sinnvolle Analyse von Risiken. Das ist eben datenbasiert und sollte es auch ja sein. Ich habe vorher das Thema Simplification angesprochen, also Datenfriedhöfe helfen auch niemand, vor allen Dingen, wenn Daten redundant erhoben werden. Wir haben hier aus unserer Sicht das Potenzial, dass wir die Belastung bei Berichtspflichten deutlich reduzieren und wir konnten ja bereits mit der Abschaffung des Millionenkreditmeldewesens einen riesigen Fortschritt erzielen. Bundesbank und BaFin haben das dem Bundesgesetzgeber gemeinsam empfohlen. Das ist jetzt verabschiedet worden von Bundestag und Bundesrat. Da sind wir sehr, sehr dankbar. Schätzungen sprechen davon, dass da die Wirtschaft von jährlichen Kosten von rund 60 Millionen Euro entlastet werden können, ohne dass es einen Nachteil für die Zwecke der Aufsicht gibt, weil über die Anakreditdaten, die auf europäischer Rechtsgrundlage erhoben werden, die gleichen oder vergleichbare Analysen gemacht werden können. Also für mich ist es so ein Beispiel, dass trotz auch weiterhin notwendiger Datenerhebungspflichten es aber Potenzial gibt, um die bürokratische Belastung der zu beaufsichtigenden Institute zu reduzieren.
Sehr, sehr spannend, Herr Theurer. Wir kommen auch bald zum Schluss. Eine vorletzte Frage, die ich gerne mal stellen möchte, nämlich so ein bisschen Orientierung für die Institute 2026. Wenn Sie drei robuste Prioritäten für 2026 nennen, woran sollten Banken organisatorisch arbeiten, um stabiler und gleichzeitig effizienter zu werden?
Also im Hinblick auf das jetzt noch junge Jahr 2026 sind die Punkte, die ich auch eingangs bereits skizziert habe, aus unserer Sicht ganz besonders wichtig. Also allem voran steht die ausreichende gute Kapitalisierung von Banken. Wer einfach ausreichend Eigenkapital hat, der kann Krisen abpuffern, der ist dann resilient aufgestellt und natürlich muss auch dafür gesorgt werden, dass Risiken, finanzielle Risiken vor allen Dingen, aber eben auch andere, umsichtig gemanagt werden. Das Zweite sind die digitalen Themen, die wir gerade ja sehr intensiv diskutiert haben, also IT-Sicherheit. Das sind entscheidende Themen, weil Cyberkriminalität und hybride Kriegsführung wirklich reale Bedrohungen darstellen. Und die Kundenerwartungen in dem Bereich ändern sich, also mit allen Themen. Wir haben noch gar nicht über Kryptos gesprochen, über Stablecoins, über den digitalen Euro. Kunden gehen verstärkt dort hinein und sehen ja auch in den Kryptos durchaus Dinge, Charakteristika, die bisher mit Geld verbunden waren, Zahlungsfunktion, Wertaufbewahrungsfunktion, Spekulationsfunktion. Ist ja bei diesen Kryptoprodukten auch vorhanden. Gleichzeitig müssen wir eben auch darauf achten, dass sich da keine Finanzstabilitätsrisiken ergeben. Und das Dritte, was uns wichtig ist für das Jahr 2026, ist die interne Governance. Wenn Banken in Schieflage geraten, das zeigen alle auch öffentlich berichteten Beispiele, dann war es zuletzt häufig oder eigentlich immer schlechte Governance, die den Ausschlag gegeben hat. Und von dem her sind das natürlich die Themen, auf die die Aufsicht auch schaut.
Vielen, vielen Dank, Herr Theurer. Zum Abschluss, wenn Sie zum Abschluss einen Satz als Takeaway mitgeben, hätten Sie den
Takeaway? Die wichtigste Erkenntnis ist, unser Banken- und Finanzsystem, das zeigen alle Stresstests, ist resilient, also widerstandsfähig. Aber entscheidend ist, dass wir dafür sorgen, durch eine umsichtige Regulierung und eine auch weitsichtige Aufsicht, dass eben Banken immer genügend Eigenkapital haben, um Krisen abfedern, abpuffern zu können, um auch in Abwärtsbewegungen der Märkte eben diese Schocks abfedern zu können. Also es ist, um vielleicht nochmal ein Bild zu gebrauchen, notwendig die Segler wissen das, dass es immer ein Handbreit Wasser unter dem Kiel gibt, damit es nicht zu einer Havarie kommt.
Wunderbar. Ein super Abschluss, Herr Theurer. Vielen, vielen Dank, dass Sie mein Gast sind bei Frankfurter Regierungsrat. Ich sage auf Wiederhören.
Ich danke Ihnen, Herr Wissler.